Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Der Krieg in der Ukraine bleibt weiter ein Thema, auch beim EU-China-Gipfel, der heute stattgefunden hat. Die Rolle Chinas in diesem Krieg ist wichtig, vor allem für Russland. Denn China verurteilt den Krieg nicht, spricht sich aber gleichzeitig für Frieden aus. Warum macht China das? Welche Interessen stecken dahinter? Politikwissenschaftlerin Christine Schie-Kupfer erklärt das heute im frischen Update-Podcast vom 1. April so.
Auf der einen Seite hält man Russland die Stange, wenn es um die gemeinsame Front gegenüber der liberalen Staatengemeinschaft geht, der NATO natürlich vor allen Dingen. Auf der anderen Seite möchte man sich auch nicht hineinziehen lassen in territoriale Konflikte mit Russland. Man hat selber enge Beziehungen zu der Ukraine. Die Beziehungen zu der EU sind natürlich auch wichtig.
Mehr von Christine Schie-Kupfer bekommt ihr dann gleich. Außerdem gucken wir nach Ungarn. Da wird am Sonntag gewählt. Und Viktor Orban kann sich nicht sicher sein, ob er diese Wahl gewinnen wird, weil sich die eigentlich zerstrittene Opposition auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen konnte.
In den Umfragen liegt Márkizsaj aktuell hinter Orban, aber zum ersten Mal seit Jahren gilt der Wahlausgang als offen und das ist schon was Besonderes.
Maike Rosenplänter aus unseren Nachrichten gibt euch einen Überblick zur Wahl in Ungarn. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Haben es heute Menschen rausgeschafft aus der schwer umkämpften Stadt Mariupol? Russland und die Ukraine hatten ja angekündigt, dass es Fluchtkorridore geben soll, sogenannte. Diese Ankündigung hat es aber eben schon häufiger gegeben und bisher hat es nie wirklich funktioniert. Florian Kellermann in Warschau beobachtet für uns die Lage. Florian, hat es denn heute funktioniert, dass Zivilisten Mariupol verlassen konnten? Der Konvoi, der die Menschen rausholen sollte, sei gestern ja laut der ukrainischen Vizeregierungschefin gestoppt worden.
Ja, heute gab es nochmal einen groß angelegten Versuch des Roten Kreuzes, dort ungefähr 50 Busse hineinzubringen. Und das Rote Kreuz hat dann auch Fotos veröffentlicht, wie sie losgefahren sind, relativ hoffnungsvoll, weil es eben hieß, dass man das abgestimmt habe auf höheren Ebenen, sowohl auf der ukrainischen als auch auf der russischen Seite. Und das ist aber schon wieder einige Stunden her, dass diese Busse losgefahren sind. Und es gibt bisher keine positive Nachricht. Gerade kam die Meldung, zumindest einige dieser Busse seien gestoppt worden, wieder sagt die Ukraine, von russischen Soldaten, angeblich von der russischen Armee. Aber sicher kann man es im Moment noch nicht sagen, ob diese relativ große Rettungsaktion heute gelingt oder gelungen ist.
Eine weitere Stadt, die ja hart umkämpft ist, ist Kiew. Da heißt es heute vom Gouverneur der Region, die Lage habe sich beruhigt. Die Truppen ziehen sich zurück. Vom Bürgermeister Vitali Klitschko hört man aber eben was anderes, nämlich, dass in der Nähe von Kiew es wieder heftige Kämpfe geben würde. Wie ist die Lage denn? Lässt sich das sagen?
Sie lässt sich ja zumindest sagen in Bezug auf den Westen und auf den Norden von Kiew, also auf diese Ortschaften, die da liegen. Denn da hat sich die russische Armee tatsächlich zurückgezogen, teilweise auch kampflos, zum Beispiel aus Hostomel, die Stadt, die schon von Anfang an sehr umkämpft war. Und da zeigen also die ukrainischen Truppen, wie sie diese kleineren Städte Wischhorod, Irpin, Bucha eben wieder einnehmen konnten und wie sie sich dort jetzt bewegen können. Im Osten von Kiew scheint es aber nicht so zu sein. Also da scheinen die russischen Truppen ihre Stellungen weitgehend zu halten. Und deswegen, ja, zum Beispiel geht der britische Geheimdienst auch immer noch davon aus, dass es in den kommenden Tagen wieder zu heftigen Kämpfen um Kiew kommen kann. Aber insgesamt, es sieht zumindest so aus, als stimme das, was die Russen sagen, dass sie sich jetzt eben auf das Donezk-Becken konzentrieren wollen. Die Ukrainer haben auch beobachtet, dass sie große Mengen an Panzer und gepanzerten Fahrzeugen abgezogen haben aus der Nähe von Kiew und nach Belarus verfrachtet haben, wo sie dann mit der Eisenbahn eben Richtung Donezk-Becken transportiert werden können.
Die Gespräche zwischen der Ukraine und Russland sind fortgesetzt worden heute. Was ist da der Stand?
Ja, über die Gespräche heute ist eigentlich wenig bekannt. Es ist immer noch der Stand von den Gesprächen am Dienstag, wo die ukrainische Seite ja dann auch Vorschläge gemacht hat, wie ein Friedensvertrag aussehen könnte. Der ist ja zunächst mal von der russischen Verhandlungsdelegation relativ positiv aufgenommen worden. Der Verhandlungsführer von russischer Seite, Medinsky, hat gesagt, ja, die Ukraine geht ja hier auf wesentliche Punkte ein, zum Beispiel eben die Neutralität, dass die Ukraine nicht der NATO beitritt und dass keine ausländischen Militärbasen in der Ukraine aufgebaut werden dürfen. Aber aus Russland selber, also von irgendwelchen höher gestellten Personen aus der Regierung, gibt es dazu bisher keine Aussage, ob das dann letztendlich zum Beispiel vor allem beim Präsidenten Putin auf Zustimmung stößt. Dem ist das schon vorgelegt worden, dieser Vorschlag der Ukraine, aber er hat sich bisher nicht dazu geäußert.
Florian, dann danke für den aktuellen Stand der Dinge. Über die Lage in der Ukraine haben wir gesprochen mit unserem Korrespondenten Florian Kellermann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eine Frage, um die es immer wieder geht seit dem Krieg in der Ukraine. Wie positioniert sich China? Was klar ist, China verurteilt den Angriffskrieg von Russland nicht, beteiligt sich auch nicht an Sanktionen der westlichen Staaten. Die NATO und die USA sind schuld an diesem Krieg. Das ist die Haltung der chinesischen Staatsführung. Das wird auch eine Rolle spielen heute beim EU-China-Gipfel. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, Ratspräsident Charles Michel und der Außenbeauftragte Josep Borrell treffen sich per Videoschalte mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Christine Schikupfer ist Sinologin und Politikwissenschaftlerin an der Uni Trier und mit ihr habe ich vor der Sendung über den Gipfel gesprochen. Frau Schikupfer, die chinesische Regierung verurteilt diesen Krieg nicht, spricht andererseits aber davon, dass es wichtig ist, dass Frieden herrschen würde. Wieso ist die Haltung da so uneindeutig?
Die chinesische Haltung zeigt die Komplexität für die chinesische Regierung. Auf der einen Seite hält man Russland die Stange, wenn es um die gemeinsame Front gegenüber der liberalen Staatengemeinschaft geht, der NATO natürlich vor allen Dingen. Auf der anderen Seite möchte man sich auch nicht hineinziehen lassen in territoriale Konflikte mit Russland. Man hat selber enge Beziehungen zu der Ukraine. Die Beziehungen zu der EU sind natürlich auch wichtig. Also kurzum, das ist eine vertrackte Situation, dass der Krieg jetzt so lange dauert. Aus chinesischer Sicht.
Lassen Sie uns noch mal überlegen, was wäre denn jetzt eigentlich, wenn man es andersrum denkt? Also welchen Einfluss könnte das nehmen, wenn sich China eindeutig positionieren würde, entweder für oder gegen den Krieg?
China hat wenig Anreize, genau das zu tun, weil man ganz offensichtlich festhält an dem Schulterschluss mit Russland gegen die liberale Staatengemeinschaft, da sieht man schon ganz klar auch eine Frontstellung, von der man auch selbst betroffen ist. Also das wäre ein massiver Bruch, sicherlich auch sehr gefährlich, aufgrund der Konflikte eben auch mit den USA und der EU. Und auf der anderen Seite gibt es sicherlich auch wenig, was die EU und den USA China anbieten könnten, dass es so einen Bruch mit Russland riskiert, weil die Beziehungen sind eben auch im geopolitischen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich ja sehr angespannt zwischen China und der EU beziehungsweise den USA.
Sie haben die USA ja jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen. Welche Rolle spielt denn eigentlich dann dieses gemeinsame Feindbild von Russland und China, also die USA?
Die spielt eine sehr große Rolle. Ich denke, das ist wirklich der Hauptfaktor, warum sich China jetzt so eng an Russland anlehnt und de facto eben Russland in diesem Krieg stützt, dass man erkannt hat, dass es da wirklich eine gemeinsame Front gibt und dass man sich dort ganz klar auf die gleiche Seite stellt. Und die Hoffnung gegenüber der EU aus chinesischer Seite ist sicherlich immer noch etwas, dass die EU so ein bisschen Zwischenrolle einnehmen kann. Aber ich glaube, damit verkennt Peking natürlich, dass die EU ganz klar auch an der Seite jetzt der USA und anderer Länder steht.
Das sind wir dann beim Treffen eben von heute, die Videoschalte. Inwieweit kann die EU denn heute überhaupt Einfluss dann nehmen auf den Staatschef, auf Xi Jinping?
Ich denke, der Einfluss der EU auf die chinesische Regierung ist sehr begrenzt. Man müsste sich ja vorstellen, dass die EU entweder so viel Druck ausüben könnte, auch durch Androhung von Sanktionen beispielsweise gegenüber China oder auch von wirklich Aussetzung oder Herabsetzung von wichtigen politischen oder wirtschaftlichen Dialogen oder andererseits eben etwas anbieten könnte, was China davon abhalten würde, Russland weiter zu unterstützen, beispielsweise das Investitionsschutzabkommen dann doch wieder zu beleben. Aber das ist nicht wirklich vorstellbar. Also es fehlt so ein bisschen über die Rhetorik hinaus wirklich das Substanzielle, mit dem die EU China wirklich beeinflussen könnte.
Wobei man natürlich die ganzen wirtschaftlichen Interessen natürlich überhaupt nicht außer Acht lassen darf. Also wirtschaftlich dürfte doch vor allem die EU wichtig sein für China, oder? Da sollte China doch eigentlich gar kein Interesse dran haben, die EU zu verprellen.
Das ist richtig. Natürlich ist die EU wichtig für China. China weiß aber auch, dass China, die Volksrepublik, sehr, sehr wichtig ist für gerade einzelne EU-Länder. Also das ist ja eine wechselseitige Abhängigkeit. Und deswegen geht die chinesische Regierung schon auch davon aus, dass die europäischen Länder sehr vorsichtig agieren werden, auch um eben diese Beziehung nicht zu gefährden.
Heute findet der EU-China-Gipfel statt. Wir haben deshalb geguckt, was ist die Rolle Chinas beim russischen Angriffskrieg. Und wir haben drüber gesprochen mit Christine Schiekupfer. Danke Ihnen.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Einkaufen im Supermarché, das ist in den vergangenen Wochen richtig, richtig teuer geworden, ne? Und es ist dann auch egal, ob ihr im normalen Supermarkt einkauft oder beim Discounter. Die haben alle ihre Preise angehoben. Nicht für alle, aber eben für sehr viele Lebensmittel. Und Aldi, der Big Player, hat angekündigt, dass Butter, Fleisch und Wurst ab der kommenden Woche deutlich teurer werden. Preissteigerungen von mindestens 10%, davon geht der Handelsverband Deutschland aus und sagt, runter gehen die Preise dann erstmal nicht mehr. Warum hat sich das so entwickelt und was bedeutet das für Menschen, die wenig Geld zur Verfügung haben? Darüber habe ich gesprochen mit Bernhard Burdick von der Verbraucherzentrale NRW. Herr Burdick, dass Lebensmittel teurer geworden sind in den letzten Monaten, das hat ja mehrere Gründe. Also Corona, Lieferketten, die stocken, Energiepreise, die steigen, jetzt der Krieg in der Ukraine. Ist dieser Krieg der Hauptgrund dafür, dass es jetzt nochmal teurer wird?
Ja, zusammen mit den Energiepreisen, weil völlig klar ist, dass der Krieg in Russland und Ukraine sowohl unsere fossilen Energieträger verknappt als auch viele Agrarrohstoffe knapper macht. Also insbesondere Weizen, Raps, Sonnenblumen, das sind so die Produkte, die weitgehend nicht nur für uns, sondern auch für andere Regionen in der Welt aus Russland und der Ukraine stammen, ja.
Das heißt also, es hängt eben alles miteinander zusammen. Wir leben in einer globalen Welt. Wie viel teurer kann es denn jetzt dann noch werden, Ihrer Einschätzung nach?
Das ist schwer zu sagen. Also angekündigt sind ja jetzt Preiserhöhungen im zweistelligen Bereich. Wir müssen grundsätzlich mal auch ein bisschen zurückgucken. Jahrzehntelang waren die Lebensmittel Inflationsbremse. Jahrzehntelang war der Preisdruck im Handel, gerade in Deutschland, so ausgeprägt, dass an der Preisschraube eigentlich fast immer nach unten gedreht wurde, wenn es nicht irgendwo mal Ertragsschwankungen oder Ähnliches gab. Also es gibt ja immer wieder mal, ne, einen Spätfrost und die Apfelernte ist hinüber. Mhm. Also solche Preisschwankungen gibt es in den Märkten immer wieder. Aber im Prinzip, jahrzehntelang sind die Preise eher unter der Inflationsrate geblieben. Jetzt geht es ausnahmsweise mal in die andere Richtung. Und das wird, würde ich mal vermuten, auch so bleiben, weil natürlich die Energiepreise aller Voraussicht nach dauerhaft höher werden, als wir sie aus der Vergangenheit kennen. Und wenn wir nachhaltige Entwicklung, wenn wir Klimaschutz ernst nehmen, wenn wir unter Umständen auch so etwas wie eine Rückbesinnung auf regionale Versorgungsketten, also mehr Selbstversorgung, das haben wir in weiten Teilen, aber manchen auch nicht. Obst, Gemüse haben wir zum Beispiel bei weitem keinen Selbstversorgungsgrad. Wenn wir also uns in die Richtung weiterentwickeln, resiliente Lieferketten, also ein bisschen weniger anfällig von diesen globalen Märkten machen, auch bei Lebensmitteln, dann werden die Preise dauerhaft steigen.
Was ist denn jetzt mit den Menschen, die generell wenig Geld zur Verfügung haben und die ja eben jetzt auch sehen, dass die Lebensmittelpreise steigen? Welche Möglichkeiten haben die denn zu reagieren?
Also in allererster Linie würde ich da mal zwei Forderungen in Richtung politisch Verantwortliche loswerden wollen. Zum einen, über die Preisschwankungen an den Tankstellen wird zum Beispiel in der Politik schon kritisch diskutiert, ob die in jedem Fall gerechtfertigt sind. Der Ölpreis sinkt im Hintergrund schon wieder, die Preise an den Tankstellen bleiben hoch. Da ist jetzt gerade das von der Politik aufgefordert, das Kartellamt gefragt, da mal genauer hinzugucken. Das wünschen wir uns bitteschön auch für Lebensmittel. Denn ob alle Lebensmittelpreise, so wie sie angestiegen sind oder wie Preisanstiege angekündigt sind, gerechtfertigt sind, da kann auch das Kartellamt mal genauer hingucken.
Also Sie meinen zum Beispiel die Preisabsprache zwischen den ganz großen Lebensmittelkonzernen?
Genau, ja. Mhm. Die findet vielleicht nicht offiziell statt, aber irgendwie sieht es ja doch immer danach aus und das auch in der Vergangenheit.
Die mutmaßliche Absprache, sagen wir es so.
Genau, ja. Der soziale Ausgleich, der ist natürlich auch dringend gefordert. Also wenn ich sage, dass ein großer Teil der Bevölkerung kein Problem mit steigenden Lebensmittelpreisen hat, dann dürfen wir aber die nicht vergessen, die ein Problem damit haben und die heute schon ein Problem damit haben. haben. Und da sehe ich Gott sei Dank in der Politik weit und breit nichts. Da reicht es nicht, wie jüngst geschehen, den Hartz-IV-Satz kosmetisch anzuheben um ein paar Cent, sondern da ist mal deutlich mehr gefragt. Eine gesunde Ernährung, eine vernünftige Ernährung darf in einem der reichsten Industrienationen keine Frage des Portemonnaies sein. Und das ist es leider Gottes. Das ist, gelinde gesagt, politisch ein ziemlicher Offenbarungseid, was man da im Moment sehen kann. Da ist also, wie gesagt, Anpassung Hartz-IV-Sätze dringend gefragt und eine deutliche Anhebung. Da muss man drüber nachdenken, wie man einfache, barrierearme und auch diskriminierungsfreie Zugänge zu Gemeinschaftsverpflegungseinrichtungen für Bedürftige schaffen kann, wie man Mittagstische für Bedürftige unterstützen kann. Also da gibt es ein paar Stellschrauben. Und im Moment sehe ich da weit und breit wenig bis nichts, was da politisch passiert.
Warum unsere Lebensmittel teurer werden, Einschätzung dazu von Bernhard Burdig von der NRW-Verbraucherzentrale. Danke fürs Gespräch.
Ja, gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bitte keine Klamotten mehr vorbeibringen. Solche oder ähnliche Aufrufe, die haben viele Hilfsorganisationen kurz nach Beginn des Angriffs auf die Ukraine veröffentlicht. Die Spendenbereitschaft, die war zu Beginn des Kriegs sehr hoch, aber man konnte eben auch nicht alle Spenden verwenden, teilweise weil man sie nicht brauchen konnte, weil sie unbrauchbar waren. Teilweise ist die Hilfsbereitschaft aber eben auch schon zurückgegangen, das berichten VertreterInnen der Organisationen. Was bringt Menschen dazu, viel zu spenden und wann hören sie wieder auf? Das wollen wir uns heute in Deutschlandfunk Nova nochmal angucken, zusammen mit unserer Nova-Reporterin Ilka Knigge. Ilka, wie ist denn die Situation in Sachen Spenden für Menschen aus und in der Ukraine im Moment?
Es wird gerade sehr viel gespendet. Das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen, kurz DZI, das hat dazu einen Überblick erstellt. Das ist eine Stiftung, die prüft, wie soziale und karitative NGOs in Deutschland ihre Spenden einsetzen. Bis zum 25. März sind 631 Millionen Euro an die Organisationen gespendet worden, die dort erfasst werden. Das sind 67 Hilfswerke und Bündnisse, darunter zum Beispiel sowas wie Aktion Deutschland hilft, das Rote Kreuz oder eben der Deutsche Caritasverband. Allein bei der Aktion Deutschland hilft, da wurden knapp 180 Millionen Euro gespendet und damit, so sagt das DZI, wird es wahrscheinlich das höchste Spendenaufkommen seit Ende des Zweiten Weltkriegs geben für die Ukraine eben. Rein auf die Zahlen geblickt wurde schon mehr gespendet als im vergangenen Jahr nach der Hochwasserkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz. Nur nach dem Tsunami in Südostasien 2004 war das Spendenaufkommen noch höher. Und hier werden ja auch sogar nur die Geldspenden erfasst, also Sachspenden und ehrenamtliches Engagement, die kommen ja auch noch dazu.
Der Krieg dauert mittlerweile etwas mehr als 5 Wochen schon. Wir können also noch nicht von einem Gewöhnungseffekt sprechen, was die Spenden angeht.
Das Bild ist da so ein bisschen unterschiedlich. Also einige Organisationen, die berichten, die Spendenbereitschaft würde gerade nachlassen. Darunter ist zum Beispiel Moabit Hilft aus Berlin oder adiuto.org. Das ist eine Website, die Initiativen und Helfende vernetzt. Der Gründer, der spricht im Interview mit dem RBB davon, die Spendenbereitschaft sei im freien Fall, so formuliert er das. Burkhard Wilke, der ist Geschäftsführer des DZI, die auch eben diese Studie gemacht haben, kann das eben nicht bestätigen, obwohl auch die Spendenberatung des DZI vor allem zu Beginn des Krieges überrannt wurde.
Und das hat jetzt etwa seit 1-2 Wochen doch spürbar nachgelassen. Was nicht heißt, dass nicht mehr gespendet wird, aber es ist eine neue Stufe quasi der Hilfe mit erreicht worden. Jetzt wird ja sehr, sehr viel umgesetzt mit der Hilfe. Es wird sicherlich dann auch nochmal sich positiv auf weitere Spendenbereitschaft auswirken, wenn immer konkreter erkennbar wird, wo und wie wirksam geholfen werden konnte.
Er geht davon aus, dass die Spendenbereitschaft auf absehbare Zeit noch sehr hoch bleiben wird. Aber es sei eben schwierig, über Hilfen wie Sachspenden oder Freiwilligenarbeit da so einen ganz konkreten Überblick zu gewinnen.
Was weiß man denn aus der Forschung über die Spendenbereitschaft in Krisensituationen?
Themen, die Menschen sehr bewegen und zum Spenden anregen, sind Hunger, Obdachlosigkeit und das Schicksal von Kindern, das weiß man. Und Menschen sind betroffener, wenn sie Einzelschicksale sehen. Das nennt sich dann Identified Victim Effect. Es gibt auch Umfragen, die zeigen, dass etwa die Hälfte der SpenderInnen weltweit regelmäßiger spenden würden, wenn sie mehr darüber erfahren würden, wie ihre Spende dann konkret wirkt. Das ist ja eigentlich dieses Thema, was Burkhard Wilke vom DZI auch angesprochen hat. Also sehen die Menschen in den nächsten Wochen, dass ihre Spenden für UkrainerInnen konkret helfen, dann erhöht sich möglicherweise auch nochmal die Spendenbereitschaft. Kraft. Denn es ist Menschen eben wichtig, dass ihre Spende wirklich bei den Betroffenen ankommt.
Was ist denn mit der Nähe zu uns? Also jetzt mal geografisch. Ne? Oft wird ja berichtet, wir interessieren uns eben mehr für diesen Krieg und die Opfer, weil sie uns näher sind als beispielsweise der Krieg im Jemen.
Ja, die spielt auf jeden Fall eine Rolle, wobei ja beispielsweise die Flutkatastrophe in Südostasien auch eine riesige Spendenbereitschaft ausgelöst hat und die ja weit weg von Deutschland stattgefunden hat. Die mediale Aufmerksamkeit, die ist eben vor allem ein Faktor und da sagt Burkhard Wilke, dass er sogar von den Hilfsorganisationen mittlerweile hört, dass sie sich Sorgen um die Spenden für andere Gebiete machen, weil die aktuell medial eben wenig präsent sind.
Man kann auf keinen Fall das Leid des einen Menschen und der einen Region gegen die des anderen aufwiegen, geschweige denn ausspielen. Aber wir vernehmen doch vermehrt auch die Erinnerung von Hilfsorganisationen an ihre wichtigen anderen Projekte in anderen Regionen der Welt, die eben auch Spenden benötigen.
Er sagt, die Spendenbereitschaft für zum Beispiel Menschen in Afghanistan, im Südsudan oder im Jemen, die könnte kaum niedriger sein. Das hänge jetzt aber nicht mit dem Krieg in der Ukraine zusammen. Aber die Organisationen machten sich eben Gedanken, wie sie jetzt gerade in dieser Situation auch taktvoll zu Spenden dort aufrufen könnten, eben ohne dass der Eindruck entstehe, man wolle Spenden von der Ukraine weglenken.
Wie hat sich die Spendenbereitschaft in Deutschland in den letzten Wochen entwickelt? Infos dazu von Ilka Knigge in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Nach 12 Jahren könnte am Sonntag Viktor Orban und seine rechtskonservative Regierung abgewählt werden. Diese Option hat es in den vergangenen Jahren nicht gegeben, weil die Opposition war extrem zerstritten und deswegen eben auch sehr zersplittert. Jetzt gibt es einen Kandidaten der Opposition, auf den sich viele Parteien ja einigen konnten. Maike Rosenplänter aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wer ist dieser Oppositionskandidat?
Peter Markisoy heißt er. Er ist konservativ, parteilos, Mitbegründer der Jedermanns-Ungarn-Bewegung und Bürgermeister der viertgrößten Stadt Südungarns. Die galt davor jahrzehntelang als Hochburg der Regierungspartei. Jetzt steht er also einem Bündnis aus 6 Oppositionsparteien vor, von Mitte links bis extrem rechts. Und deshalb könnte es, sollte dieses Bündnis bei der Parlamentswahl am Sonntag tatsächlich gewählt werden, später auch etwas schwierig werden mit der Kompromissfindung. Aktuell steht das Ganze aber unter dem Motto weder rechts noch links, sondern aufwärts. Und das klappt bisher.
Hat er denn tatsächlich eine Chance, die Wahl zu gewinnen gegen Viktor Orban?
Ja, das ist noch offen. In den Umfragen liegt Markisoy aktuell hinter Orban, aber zum ersten Mal seit Jahren gilt der Wahlausgang als offen und das ist schon was Besonderes. Und dementsprechend zuversichtlich hat sich Markisoy auch geäußert. Er sagte, er habe noch nie eine Meinungsumfrage gewonnen, trotzdem habe er noch nie eine Wahl verloren.
Was ist denn das Wahlprogramm der Oppositionsparteien? Wie sieht das aus?
Also die Opposition verspricht den, wie sie ihn nennt, antidemokratischen Kurs der amtierenden Regierung nicht weiterzuführen. Das Bündnis will Eigentumsrechte schützen zum Beispiel und Leistung belohnen, also bekennt sich zu grundlegenden marktwirtschaftlichen Prinzipien und es will sich wieder der EU annähern. Aktuell ist das Verhältnis zwischen Orban und der EU ja ziemlich schwierig. Ungarn drohen ja auch Kürzungen von Milliardenzahlungen aus dem EU-Haushalt.
Da geht es um die Frage, wie rechtsstaatlich Ungarn noch ist, vor allem in Bezug auf die Medienlandschaft, ne?
Genau, Orban hat seit seinem Regierungsantritt 2010 ja einen Großteil der Medien unter öffentliche Kontrolle gebracht. Die öffentlich-rechtlichen Medien zum Beispiel, die hat er degradiert mithilfe von Gesetzen zu Sprachrohren der Regierung. Und wie schlecht das Fehlen einer freien Medienwelt und Meinungsvielfalt ist, das können wir ja gerade jetzt in Russland sehen.
Ungarn ist ein Nachbarland der Ukraine. Spielen Russland und der Ukraine-Krieg im Wahlkampf eine Rolle?
Ja, wobei Orban da auf einem etwas schwierigen Posten steht. Er galt ja jahrelang als zuverlässiger Verbündeter von Putin, was ihm die Opposition jetzt auch immer wieder vorwirft. Orban hat sich auch bisher geweigert, Putin direkt zu kritisieren und hat auch gegen Waffenlieferungen gestimmt. Gleichzeitig haben aber viele Ungarn auch einen ukrainischen Pass bzw. leben in der Ukraine und deshalb hat Ungarn für die EU-Sanktionen gegen Russland gestimmt und mehr als 500.000 Flüchtlinge aufgenommen.
Am Sonntag wird in Ungarn ein neues Parlament gewählt. Zum ersten Mal seit 12 Jahren gibt es dabei ein Oppositionsbündnis, das Ministerpräsident Orban gefährlich werden könnte. Infos dazu von Maike Rosenfeld.
Deutschlandfunk Nova.
Update.
Guck mal, es ist 1. April und wir haben noch keinen April-Scherz gemacht hier in Deutschlandfunk Nova. Krass, oder? Wie konnte das passieren? Zum Glück haben wir unseren Reporter Martin Krinner. Der erzählt eigentlich das ganze Jahr über April-Scherze, wenn ihr so wollt. Natürlich nicht hier im Update, aber in einer anderen Sendung. Bei uns in Deutschlandfunk Nova am Sonntag spielt er nämlich immer mit einem Interviewgast ein Spiel. Und zwar heißt das Spiel Vom Pferd. Und dabei erzählt Martin dann drei Geschichten. Eine davon ist erfunden und der Gast muss dann eben rausfinden, welche Story ist die vom Pferd. Er ist also das Schwindeln gewohnt, er macht das berufsmäßig. Heute am 1. April hat er sich aber gedacht, na, er dreht das Konzept mal um. Und hier kommen jetzt drei echt abgefahrene Geschichten, die wirklich wahr sind. Ja, wir schwören zusammen mit Martin. Das sind keine April-Scherze, das ist keine Flunkerei. Hier kommen drei echte April-Wahrheiten, auch wenn die unglaublich klingen.
April-Wahrheit Nummer 1. Das Atomkraftwerk in der Küche.
Kohle ist schlecht. Öl und Gas werden gerade sauteuer und grüner Wasserstoff in großen Mengen ist leider noch Zukunftsmusik. Einige Länder setzen deswegen jetzt gerade wieder auf Atomenergie, obwohl die durchaus Nachteile hat. Zu Hause sollte man davon allerdings definitiv die Finger lassen. Das hat der Schwede Richard Handel eindrucksvoll unter Beweis gestellt.
He was mixing americium, radium and beryllium in 96% sulfuric acid, which doesn't sound like a very nice mixture, I have to say.
Handel wollte nämlich seinen eigenen Atomreaktor bauen in seiner Küche. Dafür hat er Americium, Radium und Beryllium in hochkonzentrierter Schwefelsäure aufgelöst. Das Zeug hatte er zum Beispiel in Kleinstmengen aus Rauchmeldern ausgebaut oder im Ausland bestellt. Und diese Mischung hat er erhitzt auf einer stinknormalen Herdplatte, auf der er sonst seine Nudeln kocht. Sein Ziel war dabei eine atomare Kettenreaktion. Das Ergebnis war aber, dass ihm die ganze Apparatur um die Ohren geflogen ist. Und kurz danach stand die Polizei bei ihm in der Wohnung. Er hatte nämlich gegen die Strahlenschutzverordnung verstoßen. Das ganze Zeug wurde konfisziert und Handel bekam eine Geldstrafe. Immerhin, gesund ist er noch und mit seinen Hobby-Experimenten hat er auch weitergemacht. Im Netz findet man heute Videos, wie er Papier mit einer Laseranlage zerschneidet oder sich Pfefferspray ins Gesicht sprüht. Naja, immerhin besser als radioaktives Zeug. Die zweite abgefahrene Aprilwahrheit kommt aus dem Reich der Tiere. Und hier geht es jetzt um eine unerwartete kognitive Fähigkeit.
Es gibt wenig Insekten, wo man bisher zeigen konnte, dass die wirklich individuell einen Artgenossen erkennen würden.
Wir Menschen erkennen uns ja gegenseitig am Gesicht, klar. Bei den Insekten ist das aber anders. Bienen zum Beispiel erkennen am Geruch, ob eine Biene zum eigenen Volk gehört oder nicht. Individuelle Tiere können sie aber nicht auseinanderhalten. Der Neurobiologe Ralf Heinrich kennt aber eine Wespenart, Polistis fuscatus, die genau dazu in der Lage ist.
Die erkennen sich anhand von Gesichtszeichnungen, die sehr individuell sind. Und dementsprechend, wenn eine Gesichtszeichnung als bekannt erkannt wird, wird diesem Tier kein aggressives Verhalten entgegengebracht. Unbekannte Gesichtszeichnungen werden halt dann solche Tiere werden halt bekämpft.
Daraus ergibt sich jetzt aber eine beinahe schon philosophische Frage. Wenn diese Wespen sich als Individuen erkennen, gibt es dann vielleicht auch ganz individuelle Freundschaften unter ihnen? Tja, an der Stelle hat die Wissenschaft also noch einiges zu tun. Und damit kommen wir zur dritten April-Wahrheit.
Geschichte Nummer 3: Die menschliche Fledermaus.
Und in dieser schwer zu glaubenden, aber tatsächlich wahren Geschichte geht es um einen Amerikaner namens Daniel Kish. Der Mann ist blind. Kurz nachdem er geboren wurde, mussten ihm beide Augen entfernt werden, weil er mit einem Retinoblastom zur Welt gekommen ist, also mit einem aggressiven Tumor an der Netzhaut. Daniel konnte also noch nie in seinem Leben sehen, trotzdem fährt er heute mit dem Fahrrad auf der Straße, spielt Ball oder geht in den Bergen wandern, ganz alleine. Und erzählt hat er das unter anderem bei einem TED-Talk.
Many of you may have heard me clicking as I came onto the stage with my tongue. Those are flashes of sound that go out and reflect from surfaces all around me, just like a bat sonar.
Und diese Klicklaute kommen nun also als Echo zu ihm zurück und sein Gehirn, das er jahrelang darauf trainiert hat, kann aus diesen Informationen ein dreidimensionales Bild erstellen.
My brain has been activated to form images in my visual cortex, which we now call the imaging system, from those patterns of information, much as your brain does. I call this process flash sonar.
Und mit diesem Sonar kann sich Daniel nicht nur orientieren, wenn er zum Beispiel auf der Straße unterwegs ist, er kann sogar Dinge sehen, in Anführungszeichen. Wenn er zum Beispiel durch den Park geht und ihm irgendetwas den Weg versperrt, dann kann er, ohne das Ding anzufassen, herausfinden, ob es eine Wand ist, ein Auto oder ein Fahrrad. Und das Ganze nur mit seinen Klicklauten.
Wahre Geschichten, die wie ein April-Scherz klingen, aber eben keine sind. Hat euch erzählt unser Nova-Reporter Martin Krinner.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.